Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wir widmen uns heute dem siebten Teil unseres Bond-Specials bzw. Rankings. Wir bringen alle Filme in einer Reihenfolge unter den Maßstäben von sechs Kategorien: Bond-Entwicklung, Bond-Girl, Bond-Schauplätze, Bond-Gadgets, Bond-Musik und Bond-Bösewicht. Heute sind wir dran, zu der Bewertung nochmal. Ihr wisst es, ich sag's nur nochmal, wir geben die Rolling Stone Sterne. 5 Sterne bedeutet meisterlich, 1 Stern bedeutet schwach. Also heute besprechen wir Diamantenfieber. Das ist der Comeback-Bond-Film mit Sean Connery, der nach dem glücklosen George Lazenby für ein vorerst letztes Mal, in die Rolle des Geheimagenten geschlüpft ist. Und lass uns mal anfangen, Arne, diesmal mit der Kategorie Bond-Musik und dem Titellied von Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Danach machen wir gleich nochmal ein anderes Stück, aber fangen wir erstmal damit an. So.
Besser geht es ja nicht, dachte ich jetzt beim Wiedersehen, Wiederhören.
Ja, die Meinung kann ich leider nicht teilen.
Das habe ich mir gedacht.
Ja, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin von dem Song. Na doch, also er ist in der Gesamtbilanz aller Bond-Songs meinetwegen auch noch ein Top 15-Song oder so, vielleicht sogar in die Top 10 nicht. Aber ich glaube, dass Shirley Bassey dieses Sujet des Bond-Songs nicht so wirklich steht. Wir spielen nochmal kurz ein.
Diamonds are forever, they are all I need to please me, they can stimulate to tease me, they won't leave in the night, I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever, oh.
Also folgendes stört mich daran. Also ich mochte sie sehr gerne als aggressive Sängerin in Goldfinger, weil da hatte sie jemanden, den sie ansingen konnte. Also sprich Goldfinger, obwohl alle gedacht haben, bei der Härte würde sie dabei um den erotischen Sean Connery als Bond handeln. Aber da hatte sie zumindest noch irgendwie so ein Target. Und dieses Lied zeigt sie ja ein bisschen romantischer. Das sieht Moonraker, den dritten Song, den sie gesungen hat, der zeigt sie noch romantischer, aber da gefällt mir die Melodie noch mehr. Also ich finde dieses Lied, das Problem ist, der Titel Diamonds Are Forever, der spielt auf eine weibliche Leidenschaft an, auf eine unterstellte weibliche Leidenschaft für Juwelen. Und das Ganze, also mir fehlt so ein bisschen das Prickeln in dem Lied und mir fehlt auch ein bisschen so die Mission, die da zum Ausdruck kommt. Es geht ja im Endeffekt nur um Kaufrausch in diesem Lied, wie so ein Schaufensterbummelsong.
Naja, also es ist sozusagen ein Hymnus auf den Luxus und das, was man diese luxuriösen, opulenten Arrangements, die man mit Bond-Songs verbindet und man hörte das vor Jahren auch bei diesem Grand Prix oder Song Contest Gewinnerlied von Conchita Wurst. Da haben alle sofort gesagt, Bond, das ist John Barry, das ist der Bond der 60er Jahre, die große ausladende Ballade. Pulp haben sich in den 90er Jahren mit dem Song, den sie geschrieben hatten für Bond, auch wir haben auch ein solches Stück gemacht.
Was haben die denn für einen Bond-Song geschrieben?
Die haben sich beworben für Tomorrow Never Dies. Und dieses Stück wurde abgelehnt und sie haben es umbenannt in Tomorrow Never Lies. Und das erschien dann ein Jahr später auf ihrer Platte This is Hardcore. Und die haben sich ganz und gar diesem Prinzip der schwelgerischen Ballade unterworfen
wurde. Ja, die hatten ja auch ein Peter Thomas Sample drauf, ne? Darf man nicht vergessen. Also ja, du hast recht, ja. Die sind ja sehr orchestral rangegangen mit Musik aus den 60er Jahren.
Der Song This is Hardcore, glaube ich.
Ne? Ja, genau.
Also eine wunderbare Platte und Tomorrow Never Lies war eigentlich gedacht als Tomorrow Never Dies. Nun, also wir haben da wahrscheinlich einen unterschiedlichen Geschmack. Diamonds Are Forever, das ist ja dieser Song oder der Text entspricht eigentlich dem, man muss sagen, misogynen Konzept oder den Untertönen in diesem Film. Misogyn und homophob, dazu kommen wir später noch. Natürlich der Zeitgeist, aber Shirley Bassey's Songs entsprechen eigentlich nicht dem Zeitgeist von 1971, sondern sie stammen aus den 60er Jahren.
Ne? Ja, die wollen, glaube ich, also, eine symbolische Geste. Also die wollten einfach zeigen, nicht nur Bond ist zurück, sondern auch die Sängerin des bis dato erfolgreichsten Bond-Songs. Sie wollten das komplette Retro-Paket einfach nochmal auffahren.
Ja, an der Oberfläche. Aber innerhalb von 2 Jahren hat sich alles ums Ganze gewandelt. Und der Film ist insofern also eine psychedelische Gaga-Version von Bond.
Das machen wir nochmal
bei schon einmal vorwegzunehmen.
Da würde ich dir auch zustimmen.
Das Unzeitgemäße, das Merkwürdige, das Comicartige.
Da kommen wir, lass uns nochmal, ich will die Bond-Musik, bevor wir es abschießen, nochmal, weil ich wiederhole mich wirklich sehr oft, aber ich kann es nur nochmal sagen, diese Strecke, die Goldstrecke, wie ich sie nenne, begonnen mit You Only Live Twice über Her Majesty's Service bis hin zu Diamantenfieber, das zeigt, jetzt wiederhole ich mich nochmal, wirklich John Barry auf der absoluten Höhe und das wird auch gezeigt. Weißt du, die Soundtracks, die kenne ich in- und auswendig. Ne? Der spielt Barry seine Motive 4 bis 5 Minuten durch. Die werden leider in den Kontexten dort in dem Film immer nur so angerissen. Hat sich sehr, sehr große Mühe gegeben, wirkliche Symphonien fast schon zu schreiben, die nie wirklich zur Geltung kommen. Lass uns nochmal kurz dieses eine Lied zumindest hören, das heißt Circus Circus. Und das ist ja ein wunderschöner Walzer, der wird eingespielt, als man so Akrobaten zeigt in dem Hotel Circus Circus in Las Vegas. Das Circus Circus ist wirklich wahrscheinlich eines der berühmtesten oder sagen wir mal berüchtigsten Hotels auf dem Strip, unter anderem auch in diesem apokalyptischen Film mit hier dem von Airwolf, wie heißt er nochmal, dem Hauptdarsteller, der parallel zu Star Wars angelaufen ist, der Film. Ach, Tal des Todes, Valley the Death, wie ein Riesenskorpion. Mhm. Na, egal, der Circus Circus, das ist berüchtigt.
Lawn Green?
Ja, nee, weiß ich. Auf jeden Fall, du, der Circus Circus, ne? Ich hab's ja, ich glaube, ich hab's noch nicht erzählt. Also Hunter S. Thompson, der, ne, man weiß ja, er hat ja diesen bösen Trip dorthin gemacht, der hat einen grandiosen Vergleich über das Circus Circus gesagt. Er meinte nämlich, das Circus Circus Hotel, das ist der Ort, an den wir alle am Samstagabend gehen würden, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Und so schlimm ist dieses Hotel tatsächlich. Ich kann es beurteilen, ich war nämlich schon mal mit meiner Familie im Circus Circus. Das ist die Mallorca-Version eines Hotels am Strip. Und das filmt, das zeigt dieser Film halt gar nicht. Der zeigt ein ganz anderes Circus Circus. Das zeigt irgendwie so ein Noblesse-Circus Circus. Vielleicht durften die gar nicht woanders drehen. Ich weiß noch, wir haben damals einen Wohnmobilurlaub gemacht in meiner Elternzeit in Amerika. Und da bin ich vorgefahren in Circus Circus, meine Familie ist noch zurückgeblieben. Der Albtraum, der sie da gezeigt hat, also man hat doch in diesen amerikanischen Hotels, da hast du doch immer so diese Eisspender auf den Hotelfluren. Da bin ich mal rausgegangen abends und wollte mir ein bisschen Eis holen. Dann ist mir die Tür zugefallen, ist da kein Problem, ich hatte eine Chipkarte mit und wollte dann wieder zurück in mein Hotelzimmer und dann ging die Karte nicht mehr. Später hat sich rausgestellt, weil ich mein Handy mit dabei hatte, hat sich das gegenseitig neutralisiert. So, normalerweise, du kennst das ja in Hotels, wenn du eine Karte verlierst, auch um 12 Uhr nachts, das war nämlich so spät, dann gehst du halt im Badeanzug oder halt in den Shorts, was immer du anhast, runter zur Rezeption und kriegst sofort eine neue Karte und kannst unauffällig wieder hochschlüpfen. Circus Circus ist aber nun mal so wie alle anderen Hotels an ein Casino angebunden. Das heißt, ich musste da in Unterhose halt wirklich durch die Lobby gehen und dann in Ruhe denen erklären, dass ich nicht mehr auf mein eigenes Zimmer komme, ohne mich ausweisen zu können. Und da standen die ganzen Touristen nicht nur in einarmigen Banditen, sondern auch beim Check-in. Das war für mich der absolute Albtraum, dieses Circus Circus. Hat mit dem Film eigentlich nicht so viel zu tun. Andererseits, der Film nimmt sich ja auch nicht ernst. Du siehst ja auch einen Elefant, wie er einem einarmigen Banditen dreht.
Ja.
Es ist ein Albtraum, dieses Haus.
Also mir wird ja zu Recht vorgehalten und ich muss mir selbst vorhalten, dass ich manchmal abschweife, vor allem wenn wir über Musik sprechen.
Nun, es ist mir
aber
auch passiert.
Aber du hast es jetzt überboten. Es entspricht aber ganz und gar diesem Film, der nämlich nur aus Abschweifung besteht und aus Zirkus, Zirkus. Und also das macht den Film so interessant, dass der ist reines Camp eigentlich. Aber was ist die nächste Kategorie? Ja. Also ich will noch zur Musik sagen,
müssen wir bewerten,
es werden sehr schön die üblichen Barry-Motive angespielt, auch so sentimentale Momente bei den Verführungsszenen. Das ist also sehr virtuos gemacht und er ist vollkommen auf der Höhe seiner Kunst. Alle anderen sind hier nicht auf der Höhe ihrer Kunst. Und
pass auf, wir geben erstmal die Bewertung jetzt. Also ich gebe dem, weil es mir bei Barry wahrscheinlich nicht mehr so häufig passieren wird, dem zum dritten Mal in Folge eine 5. Klarer 5er-Score.
Dem stimme ich zu.
Ja, gefällt mir. Vielleicht machen wir mal weiter bei den Bond-Bösewichten. Also Charles F. Grey war ja, der muss ihn ja anscheinend als Henderson in You Only Live Twice so gut gefallen haben, dass man ihn, er war damals ein Handlanger, der in so einem japanischen Reispapierzimmer von hinten erstochen wurde durch die Kehle. Jetzt haben sie beschlossen, ihn als Bösewicht einzusetzen. Also ich finde ihn gar nicht mal so uncharismatisch, wie ich eigentlich gedacht habe. Er sieht nur so unangenehm aus. Er guckt immer so komisch. Er sieht immer so aus, als hätte der irgendwas im Hals sitzen, als müsste der irgendwie säuerlich aufstoßen.
Und er wird hier auch noch mehrfach vervielfältigt und erscheint als sein eigener Doppelgänger, als Klon. Und dieses Motiv wird etwas überstrapaziert, dass man den einen erschießt und dann ist der andere noch da und man weiß nicht, wer der echt ist. Und gleich am Anfang wird gezeigt, dass ein Doppelgänger, der dann mit einer Schlammmaschine in einem Schlammbad von
der aber Connery auch im Schlammbad ist, trotzdem eine Pistole dabei hatte. Ne?
Ja,
er hat sich ins Schlammbad reingelegt, Schlammbad. Hatte trotzdem eine Knarre, der jederzeit ziehen konnte.
Ja, und dann zielt er auf Bond und Bond macht einen sensationellen Move und springt dem Schlammbad entgegen.
Ja, aber da muss ich nochmal... Eine der lustigsten Sprüche, also muss man wirklich sagen, ich hatte das Drehbuch ja bei dem Lazenby Bond und man lebt nur zweimal, das war mir ja fast ein bisschen unter dem Niveau von Roger Moore, aber da gibt es einen lustigen Spruch mit dem Schlammbad, weil Bond will sich ja gucken, wen er im Schlammbad umgebracht hat und spritzt das Gesicht dann frei mit dieser Düse. Dann kommt Blofeld die Treppe runter und sagt, sie hätten Bademeister werden sollen.
Ja.
Das ist so ein bisschen dieser Spruch, wie ihn auch Dr. No hätte bringen können gegenüber Sean Connery. Sie sind nicht mehr als ein, ich will das jetzt nicht beurteilen, aber so war das gemeint, sie sind nicht mehr als ein dummer Polizist. Also der wird nochmal auf eine vermeintliche Standesdünklichkeit angesprochen oder einen niedrigen Stand, den Sean Connery bzw. Bond dann auch ausstrahlt. Ne?
Ja, und die kennen einander sozusagen. Connery dreht sich dann um und sagt dann, Blofeld, so vollkommen überrascht, Blofeld, der ist noch da. Also kurz vorher, also noch vor dem Vorspann, wird in schneller Folge gezeigt, wie er sich bei verschiedenen Leuten, darunter einer Frau, nach Blofeld erkundigt. Und das ist jeweils sehr brutal.
Ja, aber das
brutal
fand ich spitzenmäßig. Das war schnell geschnitten.
Ja, bringt einige Leute sogar um.
Er macht den Spruch zu der Frau mit dem Bikini. Ja. Ich glaube schon, dass sie auspacken können, Augenzwinker. Also er war natürlich sozusagen auf die Oberweite angespielt. Klar, das ist misogyn, dazu kommen wir auch noch. Aber es hat mir einfach gefallen, dass der war geschnitten wie ein Film, der heute noch mithalten kann. In schneller Abfolge. Klar, man zeigt John Connery nicht sofort mit dem Gesicht, weil das ist ja sein Comeback. Ne? Man soll ihn ja irgendwie erst später wirklich ins Bild kommen sehen. Aber das ist natürlich, er war ein bisschen da wie Harry Callahan. Also er war der Dirty Harry, der im selben Film anlief, der hat die Dinge genauso schnell gepackt. Ich weiß jetzt nicht, wer ja von den beiden im Jahr 71 als erster ins Kino gekommen ist, aber da war er mehr Dirty Harry als Bond. Und das fand ich für ein Intro völlig in Ordnung. Also das fand ich noch ganz gut.
Also die Filme beziehen sich sicher nicht aufeinander, weil beide wahrscheinlich 1970 um den Jahreswechsel gedreht wurden. Aber das ist auffällig. Der Zynismus... Also das muss mit der Dekadenwende einen Zynismus eingesetzt haben um 1969, 70. Und diese Filme spiegeln das wider. Und das ist eben kein Zufall. Richard Maibaum hat es geschrieben, übrigens mit Tom Mankiewicz, dem Sohn des berühmten Mankiewicz. Der aus der Mankiewicz-Familie. Das sind also bewährte Drehbuchautoren, aber der Film ist in seinem Aberwitz und in seiner Utriertheit vollkommen verschieden von Her Majesty's Secret Service.
Aber Arne, lass uns das bei der Bond-Entwicklung machen. Lass uns kurz die Bösewichte abschließen, weil die beiden eigentlichen Übeltäter, Mr. Wind und Mr. Kidd, die haben wir ja vergessen. Ja. Der eine, Glover, ich weiß nicht, Bruce, das ist der Vater von Crispin Glover, den wir ja als Loser kennen aus Zurück in die Zukunft, also den der von Biff immer einen draufkriegt. Mensch, der Vater von Marty McFly.
Jetzt weiß ich nicht mehr. Bruce Glover?
Bruce Glover, genau. Das ist der Daddy von Crispin Glover, der den Loser-Vater spielt von Michael J. Fox, den man auf die Beine bringen muss. Das andere ist Patter Smith, den ich nicht kannte. Und dann habe ich ihn auf Wikipedia gegoogelt. Und der Typ ist eine Jazz-Koryphäe. Also ich will es gar nicht so tun, als kannte ich den vorher. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Ja. Guckt mal nach, mit wem er alles gespielt hat, wenn ihr das hört. Ihr würdet staunen. Aber diese beiden Typen, ne?
Patter Smith sieht auch aus wie ein Jazz-Hipster, wenn es der ist, den ich vor Augen habe.
Haarkranz muss man sich abmachen, ist auch nicht selbstverständlich für die Zeit. Aber diese beiden, man muss das natürlich ganz klar sagen, das ist natürlich eine extrem homophobe Darstellung, die dort geleistet wird. Das klassische Bild des Homosexuellen als Übeltäters, also nach dem Motto, wenn einer in Anführungszeichen für krank gehalten wird, was man damals gedacht wird, der muss ja auch einen kranken Kopf haben und kranke Verbrechen begehen. Das ist leider dieses Bild, das dadurch vermittelt wird. Als Killer sind sie sehr, sehr effektiv. Also diese Art von Nonchalance, die sie an den Tag legen, halt irgendwie sehr gezielt und beschwingt Leute umbringen zu können, das hat halt leider trotzdem einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Dass ausgerechnet einer der beiden am Ende noch einen hochkriegt, weil er vom Bond irgendwie durch den Schritt gepackt wird und dann mit der Bombe durch die Luft geworfen wird, das ist natürlich totale Verhöhnung. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ne?
Also sie versagen bei Bond freilich öfter. Also insofern sind sie da nicht effektiv, während sie sonst immer reüssieren. Die haben allerdings etwas umständliche Methoden, mit dem Skorpion, den sie erstmal fangen.
Viel zu aufwendig.
Den werfen sie, Also sehr umständliche Methoden. Dann,
weißt du, was die blödste ist? Die blödste Methode? Die nehmen doch Bond und packen den in so ein Rohr und verlassen sich dann da drauf, dass so eine Maschine durchfährt. Der kann doch erstens aufwachen und rauskriechen. Der kann, wenn er von dem Kran hochgehoben wird in einem Rohr, rausfallen. Dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und also die haben viel zu viel Fantasie.
Er kommt dem Rohr dann ja auch und dann steigt in der Wüste dann, also erst fährt er auf dem Wagen, der ihn überfahren könnte, fährt er durch diese Röhre, weil die Röhre nicht so eng ist, dass er da nicht aufspringen könnte, fährt mit dem Wagen weiter und steigt dann aus dem Rohr und kommt zwei Arbeitern entgegen, die gerade diese Röhre reparieren wollen. Ne? Und wären die beiden Killer richtige Killer, hätten sie ihn einfach umgebracht. Aber dann gäbe es natürlich die zweite Hälfte des Films nicht. Oder es gäbe etwa 80 Minuten des Films nicht. Ne? Also das ist unlogisch. Also gegen Ende in einer romantischen Szene von Connery mit Jill St. John, seinem nicht Jones, sondern Jones. Ja, dem seinem Love Interest.
Da kommt die Bombe Surprise.
Da servieren sie noch eine Eisbombe und da sagt
Bombe Surprise kommt dann, aber
Bombe Surprise sagt, und da sagt, ich weiß nicht, ob Glover oder Pat, ich glaube Glover. Bond sagt dann zu Glover, also Mr. Wind, ich mag ihr Parfum nicht, es ist zu aufdringlich.
Ja, er sagt auch, das riecht zu schwul.
Er sagt sogar schwul.
Ich habe das im Original nicht gehört. Ich weiß nicht, was er da sagt, aber das ist natürlich, also hier wurde alles falsch gemacht, weil man hat am Anfang ja gezeigt, an Amsterdam, wie Wind und Kid Händchen halten, den Schauplatz verlassen. Das war ein Hinweis für den Zuschauer und als wäre das nicht gut genug zu zeigen, wie krank angeblich Homosexuelle sein sollen, muss Bond am Ende nochmal das Wort aussprechen, damit der Zuschauer am Ende auch versteht, die beiden müssen jetzt sterben, weil sie diese Sexualität haben. Also das ist sozusagen doppelt dumm. Also zum einen ist es blöd für Bond als Charakter und zum anderen auch, weil dem Zuschauer damit suggeriert werden soll, was den beiden gleich passiert, ist das Schicksal, was sie verdient haben.
Ja.
Das ist also, das Ekelhafte an dieser ganzen Situation.
Das ist weit interpretiert. Aber
nein, ich glaube aber, dass das stimmt.
Der Film lässt es zu, auch wenn man das nicht sozusagen bis zum Ende denkt oder keine moralische Dimension.
Was würdest du denen denn geben? Den Bond-Bösewicht mit Blofeld und denen in Kombination? Ja, ich gebe den 2,5 bis 3.
Naja, das sind zwei eigentlich faszinierende Gestalten und Schauspieler. Man behält sie in Erinnerung als Schurken und gedungene Mörder. Insofern würde ich 3 sagen. Es ist eben bedauerlich, dass dieser Ogu der Homophobie darin ist.
Mhm. Gut. Nächste Kategorie, Bond Gadgets. Wir haben hier schon wieder einen Film, den zweiten nach Honor Majesty Secret Service, in dem Bond kein Gadget zur Verfügung gestellt wird. Man hätte ja, wir können deswegen ja ein bisschen über die Schauplatz-Action ja reden.
Ja, es gibt die Stimmenmodulation.
Ja. Aber das wird ja gar nicht richtig gezeigt.
Jetzt muss der Name, das wirst du mir gleich sagen, Desmond Llewellyn oder Llewellyn?
Also ich bin mir ganz sicher, dass meine britische Tante mal zu mir gesagt hat, man würde den Llewellyn aussprechen.
Ja.
Aber als es den Film gab von den Coen-Brüdern, hieß es auf einmal Desmond Llewellyn. Weißt du, dieser Film, wo er Bob Dylan trifft, ja, ne? Dieser Hipster-Film aus den späten, der in den späten 60er spielt. Also Llewellyn, sagen wir mal Llewellyn, Desmond Llewellyn.
Da fehlen dann sogar einige Buchstaben.
Ja, ist wahrscheinlich
walisisch. Llewellyn sagt. Aber ja, dann sagen wir doch einfach Q. Also Q kommt nach Amerika, ist in Las Vegas,
ja,
und da spielt ja der allergrößte Teil des Films. Und er führt mal wieder etwas vor, nämlich die Stimmenmodulation, die Blofeld perfektioniert hat, weil seine Doppelgänger auch die gleiche Stimme haben. Und Q hat das nachgeahmt und hier gibt es einen Nebencharakter, Willard White, der auch ein amerikanischer Schurke ist, und dessen Stimme wird nachgestellt, und beziehungsweise gibt es auch noch einen Gangster, der gespielt wird von Bruce Cabot, nämlich Albert Bird Saxby, richtig?
Ich kenne ihn nicht.
Der ist ein Handlanger, und dessen Stimme wird nachgeahmt, also ein Handlanger von Blofeld. Ich habe mich an den Schauspieler erinnert, weil der in Hitchcock-Filmen vorkommt. Mhm. Also daher kannte ich diese Gestalt. Schon 10 Jahre vorher war er ein Hitchcock-Fan. Aber so, ich schweife ab.
Wo waren wir jetzt?
Jedenfalls
Bond
gibt
Gadgets.
Es.
Ja. Aber ja, weißt du, der Stimmmodulator.
Es gibt auch wieder die Raketen und die Satelliten.
Ja,
wieder Weltraum.
Das finde ich alles
nebenbei.
Ich möchte mal, also mich haben 3 Action-Szenen, weil wir packen mal die Action-Szenen zu den Gadgets mit rein. Mehr oder weniger beeindruckt. Also zunächst einmal, diese Verfolgungsjagd mit den Polizeiautos durch Las Vegas. Das nimmt so ein bisschen Blues Brothers vorweg. Ne? Mhm. Polizeiautos fahren sich gegenseitig an, fahren in 3 Richtungen, fahren wieder in 3 Richtungen zurück, rammen sich. Bond kommt irgendwie bei raus. Die ist ein bisschen zu ziellos. Ne? Also da erinnere ich nur mal an diese Verfolgungsjagd in Goldfingers Fabrik, als Bond gegen den Spiegel zu rasen droht. Da schaffen die es, mit nur einem zentrierten Gebäude mehr Orientierung zu schaffen als auf dem Strip in Las Vegas. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber zum einen war ich relativ beeindruckt von dem Moment, als Bond in dem Sarg lebendig verbrannt werden soll. Auch wenn ich nicht verstehe, wie er da wieder rausgekommen ist. Gut, die wollten das ja nur vortäuschen, ihn zu verbrennen, damit er redet. Aber dann hat der Schnitt war einfach nicht günstig. Dann, er droht erstmal zu ersticken in dem Rauch innerhalb des Sargs, aber dann machen sie den rechtzeitig auf. Das ist für den Zuschauer so ein bisschen zu vorzeitig. Also der ist die Spannung zu früh abgebrochen. Eine Szene,
die man weiß natürlich auch, dass er entkommt.
Ja, aber dann hätte er besser entkommen müssen. Also nicht, dass sie ihn retten und er wird zuerst bewusstlos und dann machen sie die Klappe auf. Jetzt reden Sie mal bitte. Das Setting, also die haben das einfach zu schnell irgendwie sich gegenseitig gegenübergestellt, ihn da rauszuholen. Das war doof geschnitten, fand ich einfach. Aber ich will mal auf eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Szene zu sprechen kommen, die fast schon ein Niveau hat heutiger Prügeleien. Das war der Kampf zwischen James Bond und Peter Franks, den er ja nachstellt, in diesem Fahrstuhl. Also die haben den Kampf nicht nur durch die Fahrstuhlgitter dieses offenen Fahrstuhls in Amsterdam, als er nach oben fährt, gefilmt, sondern die Kamera teilweise auch in der Kabine selber montiert. Und er hat eine Physis und eine Geschwindigkeit, die nicht künstlich beschleunigt wurde, wie noch bei Feuerball oder bei On a Magic Secret Service, sondern eine Echtzeitkampf darstellt, der, wie ich finde, sehr gut gelungen ist und mit heutigen Daniel Craig Prügelbonds mithalten könnte. Ich war also wirklich beeindruckt. Das haben die gut gedreht. Lustigerweise, als du als Hitchcock-Experte wirst, dir wird es ja sofort aufgefallen sein, als Bond dann in Tiffany Cases Wohnung geht und sagt, ja, das war wahrscheinlich ein anderes, war James Bond, den muss ich gerade totschlagen, ich bin Peter Franks, fragt er sie doch noch, ja, wo hast du denn eigentlich die Diamanten versteckt? Und dann fährt die Kamera hoch und dann sieht man, dass Tiffany Case die Diamanten im Kronleuchter versteckt hat. Und das war immerhin 5 Jahre vor Family Plot, ne? Also vor Familiengrab, als Diamanten im Kronleuchter versteckt wurden.
Und das
also,
hat ne? vielleicht nicht Hitchcock, aber das hat der Drehbuchautor von Family Plot, Familiengrab, übernommen. Ne? Den Film kannte er. Und das ist das eigentlich der Clou von Familiengrab. Hier bei Bond ist eigentlich nur eine Randnotiz. Jeder kann sich auch vorstellen, dass man einen Lüster, einen Kronleuchter verwendet, um die Diamanten da unterzubringen. Aber Hitchcock hat das Jahre später tatsächlich verwendet und ganz am Ende sieht man dann den Kronleuchter, so als wäre man vorher nicht darauf gekommen, dass sich die Diamanten da in dem Kronleuchter verbergen.
Ja, das Doofe ist ja, du musst ja, also ich weiß nicht, es gibt doch irgendwie so ein Spannungsaufbauprinzip. Also Drehbuchautoren wissen das besser als wir, aber es gibt ja die Möglichkeit, die Bombe vorher zu zeigen. Ne? Ja. Sag mir ja klassisch, was Hitchcock getan hätte, oder einfach eine Explosion zu machen, was zum Beispiel John Carpenter gemacht hätte, also ohne vor die Bombe zu zeigen. Aber wenn du den Kronleuchter bei Familiengrab nicht vorher zeigst und als Story-Element einbringst, dann betrügst du ja den Zuschauer, denn wir hätten ja niemals darauf, wir wollen ja auch mit Rätseln, wo sind Diamanten versteckt. Wenn du den Kronleuchter aber nie vorher ins Spiel bringst, dann hätten wir gar nicht mitraten können, wo die Diamanten versteckt sind. Also, das ist das Blöde bei einem Familiengrab.
Es wird der Kristallleuchter wohl gezeigt, aber vollkommen beiläufig. Ne? Also in den früheren Filmen, in den 30er und 40er Jahren, 50er Jahren, hätte Hitchcock immer wieder sehr, sehr auffällig genau diesen Kronleuchter gezeigt, diesen Lüster, sodass man das am Ende schon nicht mehr hätte ertragen können. Weil The Family Plot habe ich lange nicht gesehen, aber da ist es eben nicht so auffällig. Das ist nicht der Topos dieser Kronleuchter. Aber hier bei Bond, das ist auch eine unglaublich sexistische Szene, die Einführung von Jill St. John.
Machen wir bei Bond Girl, da machen wir ganz ausführlich. Lass uns noch kurz eben hier die Gadgets abschließen. Also wie gesagt, ich fand den Fight im Fahrstuhl in Ordnung. Ja. Ich fand diese Moonbuggy-Fahrt fand ich eher dröge. Also was soll das auch mit dem, wir haben ja beide unterschiedliche Auffassungen zur Mondlandung, aber lass uns Mondlandung und die Buggies bei den Schauplätzen machen. Lass uns Gadgets abschließen. Ich gebe dem jetzt einfach eine 3. Ja, 3. Machen wir schnell die Schauplätze hinterher und danach kommen wir zu den wichtigeren Kategorien. Bond-Schauplätze. Ja, also wie gesagt, also diese Mondlandungsgeschichte im Jahr 71, okay, keiner konnte wahrscheinlich damals ahnen, dass das Space-Programm der NASA ein Jahr später schon beendet wird, zumindest was bemannte Mondlandungen angeht.
Ja, entschuldige. Zu der Zeit glaubten die Drehbuchautoren, das werde jetzt ein Regularium, das werde eine Routine. Ja. Man würde künftig immer auf den Mond fliegen und man werde da den Mond zivilisieren. Mhm. Und man werde Stationen bauen und man werde, das war übrigens auch noch in den 80er Jahren manchmal die Vorstellung, man werde eine Kolonie da aufbauen und so weiter. Ja. Und das alles passierte, das wusste man eigentlich ein Jahr oder 2 Jahre später, dass das alles nicht mehr sein würde und dass man gar nicht mehr
so. Bowie hat ja 71 noch gesungen, Is There a Life on Mars? Und dann gab es auch den Rocketman. Also die Vorstellung, ich bin natürlich überhaupt kein Astrophysiker, aber ich glaube, dass es 71 noch nicht jedem klar war, dass es auf dem Mars, oder noch eher auf der Venus, da haben ja einige noch mehr Theorien zu gehabt, dass es halt die Vernebelung des Planeten nicht darauf zurückzuführen ist, ist es eigentlich ein Gasplanet oder ist es ein Terra? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, viele haben ja gesagt, dass halt Venus deshalb so vernebelt ist, weil es ein Sumpf ist. Und weil es ein Sumpfplanet ist, so wie Dagobah, und dass dann halt auch tatsächlich Außerirdische darauf leben können. Und also genauso wie der Mars. Also ich glaube, dieser Space Dream halt immer weiter zu gehen, weil man doch noch Außerirdische treffen kann, der war 71 vielleicht noch nicht ganz beerdigt, aber den Mond hatte man doch schon abgeschrieben eigentlich. Da ließ sich doch nicht mehr viel rausholen.
Ja, also da waren die Autoren offenbar falsch informiert. Ich glaube, also es ist sozusagen der letzte noch naiv utopische Film, der daran festhielt, dass mit dem Mond etwas zu gewinnen sei. Und das ist auch das Unzeitgemäße an diesem Film. Jahre später war dann natürlich Moonraker, ne?
Ja.
Und da war wieder Raumfahrt.
Diese Buggyfahrt, ne? Also was soll das denn? Das ist so eine Action-Szene, die gibt überhaupt keinen Sinn. Man wollte einfach nur die Geräte vorführen, aber er kommt dadurch weder schneller zum Ziel noch landet er sonst wo. Ja. Aber bei den Schauplätzen.
Ja, ne? Das ist La pour La. Ich glaube, man muss sagen, Camp ist der eine Begriff und La pour La ist, glaube ich, der andere Begriff, dass hier Action um der Action willen gemacht wird, Zirkus um des Zirkus wegen,
ja, genau.
Casino um des Casinos wegen. Ja. So, das macht den Film aus und man merkt halt, was das Movens des Films ist. Und auch da muss man sagen, das ist das Zynische an dem Film und man kann es nicht richtig genießen. Ja. Aber nur du.
Genau, ich wollte noch mal kurz zu den Bond-Schauplätzen sagen, die machen da etwas, was ich noch nie in einem Bond-Film gesehen habe, nämlich ihr eigenes Empire so toll zu loben. Die zeigen ja Afrika und dann zeigen die irgendwie wie so ein Werbefilm irgendwie so aus Minenarbeitern, wie man Diamanten gewinnt. Ja. Und dann reden die darüber, ja, wir Briten beschäftigen da Leute, aber die Minenarbeiter, die die Diamanten ausschaufeln, die bekommen von uns trotzdem Sozialleistungen. Ja. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Also das kann ja meinetwegen stimmen, aber wieso zeigt man denn sowas in einem Film?
Das ist eine Apologie.
Das ist ja bescheuert. Und
das ist merkwürdig, denn viele, viele Jahre
nie
später
sowas gesehen.
Ja, gab es Blood Diamond mit DiCaprio.
Ja.
Und da wurde das alles brutal gezeigt, was man längst wusste. Es gibt übrigens einen Song von Randy Newman, Christmas in Cape Town, von 1983. Mhm. Und da beschreibt er unter anderem die Bergarbeiter.
Wollten die sich wirklich rechtfertigen, wie du meinst? Also warum bringen die denn, also das wäre doch dem normalen Kino-Action-Zuschauer schon damals überhaupt nicht aufgefallen, dass da ein Bild vermittelt wird der Kolonien, des Imperialismus, der Ausbeutung. Man war doch so gefangen in den Bildern. Also in heutigen Filmen, in denen alle Interessen berücksichtigt werden, da würde diese Art von Wokeness natürlich total notwendig sein. Aber dass es damals so kam, das war wie so ein Schullehrfilm.
Ist ein falscher Lehrfilm. Es ist eine Belehrung, die eigentlich nicht nötig wäre. Man sieht die Arbeiter, man sieht die Fuhren, mir fällt jetzt der Begriff nicht ein, also diese Rutschen,
diese Loren, oder, ne?
Diese kleinen Wagen mit denen die Erde abtransportiert wird, so dass sie dann durchgesiebt wird und Diamanten gefunden werden. Und man sieht die einheimischen Arbeiter. Ja, das ist eine Apologie des britischen Engagements in Südafrika.
Mhm. Das Lustige ist ja, die haben da, also Mr. Gwent und Mr. Kidd haben ja da ihre kriminelle Verbündete, diese alte Dame, die es natürlich auch nicht lassen kann, in so einem Verandagespräch gegenüber den Afrikanern, die in diesem Film wieder sehr dumm dargestellt werden, denen zu sagen, wie sie den Schülern erklärt, du musst den Regenschirm aufmachen, dann wirst du auch nicht nass.
Ja.
Ne, weil es regnet ja in Südafrika nicht, aber die könnten angeblich haben auch mal irgendwie nach England kommen.
Das ist auch ein später Nachhall der britischen Kolonialgeschichte, wie so in so vielen auch amerikanischen Filmen der 50er und 60er Jahre, in denen unter anderem Ingrid Bergman Missionsschwestern spielten. Das war ein sehr, sehr beliebtes Motiv in Hollywood-Filmen, der Kolonialpriester und die Missionsschwester. Ne? Mhm. Ich glaube sogar Jean Seberg hat so eine Schwester gespielt. Und hier endet die Schwester, die korrupt ist, weil sie sich von Mr. Wind und Mr. Kidd kaufen lässt. Also sie schmuggelt, ich glaube, in der Heiligen Schrift schmuggelt sie die Juwelen
das hohle Amsterdam. Buch, ne? Ja. Das hohle Buch, was sie normalerweise immer ins Gefängnis geschmuggelt hat. Ist, ne? Das erste Mal, dass ich damals als Kind... habe ich damals noch nie... Also es war für mich das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ich würde mir gerne, bevor wir die nächste Kategorie angehen, mal eine Frage stellen. Also warum haben die eigentlich immer Felix Leiter neu besetzt? Das halte ich wirklich für eine Schwäche. Also die hätten den Goldfinger Felix Leiter meinetwegen gerne weiterbehalten können, aber entweder haben die der Figur nicht wirklich vertraut, dass es sich lohnt, eine Art von Kontinuität aufzubauen, weil die nicht wissen, welchen Film die den noch unterbringen würden, aber den immer wieder neu zu besetzen. Und dann haben die da so einen unscheinbaren jetzt genommen, irgendwie so einen kleinen klopsigen. Also das finde ich irgendwie blöd. Man gibt der Figur, man raubt der Figur ein bisschen Charakter, wenn man sie so wie Blofeld einfach permanent neu besetzt. Mhm. Die haben Felix Leiter einfach immer vernachlässigt.
Ja, und der spielt auch hier keine Rolle, steht etwas abseits, ist auch nicht allzu ironisch, er ist immer mal wieder Helfer in der Not und hier beobachtet er nicht mit gönnerhafter Ironie Bond. Das war schon sehr, sehr viel besser in Goldfinger, wo Leiter und seinen Helfer Bond immer aus der Distanz beobachten und das kommentierten. Ach, jetzt hat er schon wieder eine andere Frau. Oder da war ja klar, dass er sich mit ihr einlassen würde. Ja. Das ist hier nicht schön gemacht. Und Norman Burton spielt Felix Leiter. Ist auch wirklich uncharismatisch.
Also Bond-Schauplätze, also ich finde ja, ich bin ja großer USA-Fan. Ich finde, USA sieht einfach immer gut aus. Südafrika und Holland wurden uns nicht wirklich ins Spiel gebracht.
Holland natürlich die Grachten und dann wird die Missionsschwester dann über Bord geworfen und fliegt in die Gracht.
Die haben angeblich laut Abspann auch teilweise in Deutschland gedreht, ne? Also auch in Deutschland jetzt nicht
erwähnt aber wird. Was genau?
Weiß ich nicht. Vielleicht war es aber der erste Bond-Film, der teilweise in Deutschland gedreht wurde. Ey, Schauplätze, keine Ahnung, 3 ist okay. Ne?
Ja, also Las Vegas hätte ja eigentlich der Höhepunkt sein müssen. Also Las Vegas hätte richtig ausgeschöpft werden müssen. Casino hatte man aber ohnehin schon und Casino ist Monte Carlo besser. Und später natürlich in Sag niemals nie ist die absolute Casino-Szene mit Brandauer. Ist hier auch nicht so gut gelungen.
Ja, die haben halt den Irrsinn, Las Vegas als Touristenmetropole nicht wirklich zum Ausdruck bringen können. Also mit Casino hast du mehr die Upper Class. Hier hättest du eigentlich den Touristen mit Einkaufstüte zahlen können. Das haben die nicht richtig gemacht. Andererseits gibt es auch diese von diesem Mogul besetzte Villa in der Wüste. Sieht aus wie so ein Silicon Valley-Typ. Hat auch dieses Charisma eines Silicon Valley-Typs und Steve Jobs, den wir alle anschnauzen, weil seine Erfindung missbraucht wurde. Also ich finde, du hast recht. Also man hätte aus Las Vegas noch mehr sozusagen auf den Irrsinn des Ortes eingehen können. Für mich reicht das aber.
Nur den Irrsinn des Tourismus oder des Billigtourismus, der Demokratisierung, könnte man positiv sagen. Das hatten sie gar nicht, das war nicht die Absicht, das hatten sie nicht im Blick und sie wollten es auch gar nicht zeigen. Im Abspann sieht man nämlich nicht nur Circus, sondern man sieht auch das Hotel International und so weiter. Mhm. So, sie hatten alle Hotels am Strip.
Nur das Mirage nicht mit dem Wasserfall, mit dem Springbrunnen. Das Mirage haben sie irgendwie nicht gezeigt.
Mirage steht auch tatsächlich nicht im Abspann. Ja, das wäre auch typisch gewesen. Aber die meisten Hotels am Strip hatten sie sozusagen in der Tasche oder umgekehrt. Die Hotels hatten Bond in der Tasche. Ja. Und deshalb zeigen sie nicht die Abgründe des Tourismus in Las Vegas, der ja 1970, 71 noch nicht so bewusst war, als Elvis Presley noch da aufgetreten ist, als Frank Sinatra noch da aufgetreten ist.
Ach, das war auch die Spanne, als er da aufgetreten ist?
Ja, der Film
That's the Way It Is. Das hätte ihr ins Spiel bringen können eigentlich,
ja, oder? Ja, genau. Der Elvis-Film wurde 1970 da gedreht und da sieht man den ganzen Glamour. Cary Grant saß im Publikum beim Konzert von Elvis Presley. Und da gab es noch nicht die Vorstellung, dass sich jedermann Las Vegas leisten könnte, sondern das war das Allerschönste, zu einem Konzert von Sinatra und oder von Elvis Presley zu gehen. Ne? Und diese Vorstellung versuchen sie zu transportieren, aber das gelingt auch nicht so richtig, weil dann immer Ganoven da rumlaufen und alles ist hektisch und Jill St. John flüchtet und so. Also Es gibt ja natürlich dann die Verfolgungsjagd über den Strip, das muss natürlich sein. Aber der Schauplatz wurde nicht richtig genutzt. Aber ich stimme dir zu, die Villa von Mr. White, wo im Übrigen, wie soll man es nennen, zwei in Kampfkunst erprobte
Damen. Da heißen Bambi und Klopfer.
Bambi und Klopfer oder aus Bambi dem gleichnamigen und, Thumper. Film.
Dem, ja. Mhm. Machen wir, das ist ein gutes Stichwort, um auf die Kategorie Bond Girl rüber zu wechseln. Lass uns die Schauplätze eben. Du musst eine Schauplatzbewertung geben. Ich habe dir eine 3 gegeben.
Drei
höchstens. Drei, das passt. Mhm. Ne? Also Bond Girl, wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt, beziehungsweise du hast es erwähnt. Also die Misogynie war noch nie stärker ausgeprägt, die Frauenfeindlichkeit, als in diesem Film. Vielleicht fangen wir mal mit Tiffany Case an, also Jill St. John, sondern mit den anderen Frauen, die man sieht, um das langsam aufzubauen. Also man sieht in diesen Las Vegas Show-Effekten zum Beispiel eine schwarze Frau, die sich in einen Gorilla verwandelt.
Ja.
Ganz, ganz übel. Dann sieht man halt...
An dieser Stelle hören wir auf.
das müsste man eigentlich machen, also unter aller Kanone. Dann Bambi und Klopfer. Connery sagt, ich weiß nicht, wer von den beiden Bambi und wer Klopfer ist. Connery sagt auf jeden Fall zur dunkelhäutigen Frau, bei dir kann ich bei Gelegenheit ja mal auf den Busch klopfen. Ja. Das sind solche Sachen. Wobei man muss bei den Kampf mit denen auch sagen, Bond ist nicht sehr gut. Er behält erst die Oberhand, als er beide ins Wasser kriegt. Vorher machen sie ihn fertig, muss man auch mal sagen.
Und das ist da natürlich unglaubwürdig, denn da reicht es, dass er die Köpfe herunterdrückt, während sie
vollkommen
überlegen sind.
Effekt.
Und aber ihn anspringen.
Ich meine,
und er will auch unbedingt, also es gibt ja diese Art, wie soll man sagen, eine Grätsche oder Klemme, also ja. Sein Kopf befindet sich zwischen den Oberschenkeln. Sagt,
Mama, hier bleib
von,
ich.
Klopp, ja. Jetzt hast du die...
Ach so, das wolltest du gerade sagen. Entschuldigung, ich wollte dich, dass du auf die Pointe...
Nee, ich hätte es gar nicht so schön sagen können. Aber Mama, hier bleibe ich. Also
das ist wie ist aus ja, die zwei. Ja. Das ist wie so eine Synchro mit Tony Curtis und Roger Moore. Wie so eine deutsche Synchro. Ne?
Aber das ist auch im Original. Ich habe das Original auch nicht gesehen. Ja. Aber so schöner kann es gar nicht sein. Ja. Mama, hier bleibe ich.
Aber guck mal, insgesamt, ne? Also ich weiß nicht, ob es M ist, der es am Anfang sagt. Er sagt, ja, Diamanten haben den Hund als besten Freund der Frau abgelöst. Damit wird ja schon die Schlagrichtung vorgegeben. Und ich wage zu behaupten, dass Jill St. John, alias Tiffany Case, das erste Bond-Girl ist, der erste weibliche Charakter in der gesamten Serie, vielleicht auch der einzige, der sich von einer sehr klugen Frau in ein absolutes Dummchen verwandelt. Sie wird als absolutes Dummchen dargestellt. Sie ist am Anfang diejenige, die in Holland diese hochtechnisierte Wohnung hat, in der sie James Bond untersuchen kann, also sprich die Fingerabdrücke, ob es sich bei 007 in Wirklichkeit tatsächlich um Peter Franks handelt. Das kann sie alles herausfinden. Sie ist also technisch extrem dabei. Und am Anfang und am Ende wird sie nur noch dumm. Er nennt sie auch Dummchen, weil sie die wichtigen Kassetten vertauscht in Blofelds Schiff und katapultiert sich dann selber mit dem Rückstoß eines Maschinengewehrs ins Wasser. Also man hat selten so eine Degradierung und so einen Geistesverlust bei einer Frau feststellen können in einem Bond-Film wie hier. Also da ist den Drehbuchautoren wirklich am Ende alles entglitten.
Ja, dabei ist sie bei Bond eigentlich intelligent und verstaut auch noch die fragliche Kassette mit World's Greatest Marches in ihrem Bikini-Höschen. Aber bei Blofeld sagt dann am Schluss, als schon alles zusammenbricht, so ein hübsches Köpfchen, aber ein Strohkopf, so ungefähr. Ja. Ne? Als der Film sich dem Finale dann nähert. Das ist jedenfalls Blofelds Auffassung. Aber man hat auch nicht den Eindruck, dass sie im Verlauf des Films, abgesehen davon, dass sie dann mit Bond schließlich doch endlich in Las Vegas im Bett liegt, dass sie da sehr gescheit agiert oder sich richtig profiliert. Ne? Also dazu läuft sie auch, wie soll man sagen, etwas zu freizügig herum. Man sieht sie dann fast gar nicht mehr begleitet.
Sie ist fast immer freizügig. Also, ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es gibt eine Sache, die hat mir schon als Kind nicht gefallen und das ist mir als Erwachsener auch aufgefallen. Deswegen Oberfläche, weil es immer um Äußerlichkeit geht. Aber wir haben uns so viel über Sean Connerys Toupet amüsiert, dass ich das jetzt auch mal sagen darf. Ich mag ihre Frisur einfach nicht.
Ja.
Für mich sieht die aus wie eine Oma-Festfrisur, diese Frisur. Ne? Silbersee in Rot. Und das ist halt, ich finde es einfach nicht cool. Also es ist total oberflächlich, aber es darf auch in die Bewertung mit rein, weil wir immer über das Aussehen der Männer reden. Dann machen wir das jetzt auch. Ich finde sie einfach nicht attraktiv. So.
Ich kann mich dazu nicht äußern. Ich liebe den Namen Tiffany Case. Ja. Ist nur noch übertroffen von Lana Wood als Plenty O'Toole.
Ja.
Plenty O'Toole ist die natürlich eindeutig eine Verballhornung von Peter O'Toole. So, das muss ein Irrsinnsspaß für Richard Maybaum und Tom Mankiewicz gewesen sein. Plenty O'Toole, wunderbar. Also für die Namen gibt es dann einen zusätzlichen Punkt. Aber weder weder finde ich Jill St. John überzeugend, noch Lana Wood so richtig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gab so wunderbare Schauspielerinnen in den 60er Jahren. Die sind es nicht. Bei Jill St. John, eine amerikanische Schauspielerin, die auch schon eine ordentliche Karriere damals hatte. Also es tut einem eigentlich leid, dass,
weißt du, was die mal machen
sie
sollte?
Das gespielt hat.
Die ist ja verheiratet seit 30 Jahren mit Robert Wagner. Und er ist jetzt irgendwie 90 und sie ist Anfang 80. Eigentlich könnte sie ihn doch mal fragen, was er weiß über den Tod von Natalie Wood.
Ja.
Das müsste sie, also vielleicht weiß sie mehr, als wir denken.
Also Wagner, also sie war nach...
ein paar Jahre dahinter,
Wood mit Wagner feiert. Mhm. Und dann haben Wagner und Wood nicht noch einmal geheiratet, Ende der 70er Jahre? Oder sind noch mal zusammengekommen wahrscheinlich Ende der 70er. Natalie Wood ist ja 1982 gestorben.
Ja.
Und tot.
Wie auch immer sie gestorben ist, ne? Das ist ja die Frage, wie sie da vom Boot gefallen ist.
Darüber machen wir eine eigene Sendung, denn es gibt ganze Bücher darüber. Ja. Auf dem Boot waren Robert Wagner und Christopher Walken, die wahrscheinlich beide.
Ach, Walken war da auch mit.
Ja, Christopher Walken war auch auf dem Boot. Und der hat sich auch nie dazu geäußert. Oder hat sich, er habe geschlafen und da habe das alles nicht beobachtet. Man geht ja davon aus, dass es ein Streit, ein Zerwürfnis, zwischen Wagner, von Wagner und Wood gab. Und Walken war aber der Liebhaber von Natalie Wood.
Aber wieso waren die drei dann auf einem Boot? War das geheim?
Die haben einen Ausflug gemacht.
Aber Wagner wusste nicht, dass sie eine Affäre mit Walken hatte?
Doch.
Und wieso darf der da mitfahren?
Ja, das man sagt ja auch eine Ménage à trois, so muss es wohl gewesen sein. Ne?
Boah. Naja, um nochmal...
Das wäre ein Film, aber ich glaube, es gibt einen amerikanischen Fernsehfilm darüber.
Und der muss ja doch geklagt haben.
Ja, das ist vielleicht der Grund, dass es den amerikanischen Fernsehfilm doch nicht gibt. Mhm. Oder dass der schon 1984 oder so gedreht wurde und seitdem hat man nichts mehr darüber gehört. Sicher hat Wagner sich immer verschlossen und immer wieder geklagt. Aber es gab später Bücher, die das noch einmal aufgerollt haben. Dann die Küstenwache hat es noch einmal untersucht. Ich glaube, vor einem Jahr erst hat die Küstenwache
noch einmal untersucht. Meine ich nämlich auch, dass ich was dazu nochmal gelesen habe. Man kann ja nicht viel herausfinden. Also jemand ist ertrunken und entweder du siehst Gewalteinwirkung am Körper oder du siehst einfach nur Wasser an der Lunge.
Wagner kennt die Wahrheit und wie du sagst, er ist jetzt etwa 90 Jahre. Ja,
der nimmt die mit ins Grab. Mhm. Tiffany Case, Jill St. John, also die beiden haben später geheiratet. Oder wie sie zu Bond sagt, ich wurde bei Tiffany's geboren, daher der Name. Und dann sagt Bond, sie können von Glück sagen, dass es nicht bei Woolworth war. Das fand ich ein guter Witz. Genau, du lachst auch. Ich find's auch lustig. Das war ein Spruch, das war moderner Humor, wie man ihn heute hat. Also ich finde dieses irgendwie, sie könnten Bademeister werden oder halt irgendwie gut, dass sie nicht bei Woolworth geboren wurden. Ich finde, das ist Humor von heute, finde ich in Ordnung.
Ich weiß nicht, von wann dieser Humor ist, aber ich glaube, er ist von Oscar Wilde.
Wahrscheinlich, ja.
Also 5.
Wie bei Bond Girl?
Nein.
Humor 5. Nee, also 2. Bond Girl, also 2. Und wir wissen ja, danach geht es mit Jane Seymour ein bisschen besser weiter. Live and Let Die, das wird ja der nächste Schritt. Also 2. Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie, nämlich der Bond-Entwicklung. Dazu werden wir auch sehr viel sagen können. Bond bleibt so misogyn. Um die Wahrheit herauszufinden, schlägt er Frauen. Da bleibt er sich leider komplett treu. Als Plenty O'Toole tot im Pool, Plenty O'Toole liegt tot im Pool, also wie so ein Zungenbrecher. Da holt er sie dann auch nicht raus. Das ist für ihn wie so ein Show-Effekt. Was mir noch aufgefallen ist, weil wir gerade schon über Äußerlichkeiten gesprochen haben, Connery hat in dem Film als Bond eine leichte Plauze. Also er muss anscheinend nach Man lebt nur zweimal, der nur 4 Jahre zurückliegt, den Entschluss getroffen zu haben, nicht mehr wirklich als körperlicher Schauspieler aufzutreten, was ein wenig verwundert, weil er wenig später als Sardos in dem Science-Fiction-Film von John Boorman, wo er diesen Ganzkörper-Tanga trägt, der so wie Borat aussieht, dass er da schon wieder fit ist. Aber für diesen Film hat er einen leichten Bauchansatz. Also ich glaube, Man hat ihn wahrscheinlich frühzeitig reaktiviert ein letztes Mal für die Rolle, aber er hatte, glaube ich, auch nicht mehr wirklich Lust, sich körperlich so in Form zu bringen, wie man es von 007 als ihm gewohnt ist. Ne?
Ja, und er hatte möglicherweise schon den Film mit Sidney Lumet, den ganz radikalen Film, in dem er den Polizisten, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, nicht The Attack, ich kann es jetzt nicht sofort nachschauen, da spielt er einen Polizisten, der es nicht verwinden kann, dass ein Kind missbraucht und umgebracht wurde und der wird dann sehr, sehr gewalttätig. Da trägt er einen Bart und ich glaube, für diese Rolle hat er sich insofern vorbereitet, als er schwerer wurde.
Mhm. Interessant war doch auch, dass er sich selber knutscht. Ne? Also er macht diesen Trick, indem man sich selber die Arme umarmt. Das hat mich als Kind total fasziniert. Ich habe es weder davor noch danach nochmal gesehen, dass man so tun kann, als würde man sich selber küssen, indem man sich mit den eigenen Armen umschlingt. Fand ich faszinierend.
Ich habe das irgendwann einmal gesehen, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass das hier in dem Bond-Film ist. Es ist ja auch an der Stelle, das ist vor dem Hauseingang von Tiffany Case, also auch nicht unbedingt notwendig, dass er diese
Verrat. Er hätte einfach nur in die Kellertreppe des, im Vorderbereich runtergehen.
Also da kennt ihn ja auch keiner. Ja.
Ich möchte nochmal auf einen coolen Spruch von Bond zu sprechen kommen, als er am Anfang mit M im Büro steht. Er sagt, das ist ein vorzüglicher Sherry, Jahrgang 51.
Oh, ja.
M sagt, bei Sherry gibt es gar keinen Jahrgang 007. Und dann sagt Bond, ich wollte nur den Jahrgang der Weine in Erinnerung bringen, aus dem dieser Sherry gebrannt wurde. Er hat immer das letzte Wort und er weiß immer alles besser.
Also das ist einer der Höhepunkte in dem spannungsreichen Verhältnis von M und Bond. Ich wünschte, sie hätten später diesen Schlagabtausch noch fortgeführt. Es hat eigentlich immer zu tun, wenn es nicht um Diamanten geht oder um, sagen wir, Briefmarken sammeln, oder hat es immer mit Alkohol zu tun, mit Jahrgängen, mit schottischem Whisky und mit edlen Weinen, also dem Erlesenen. Und das zeigt mehr noch als, also bei Bond ist die Ironie und bei M ist aber richtig,
der
Snobismus, da ist richtig der alte, angemaßte Adel, ne? Und er sieht ein Parvenu in Bond.
Kann das sein, dass es in dem Bond-Film schon sehr lange nicht mehr den Spruch gegeben hatte, geschüttelt, nicht gerührt? Wann hat er das letzte Mal den Wodka Martini bestellt?
Ja, wann
das
überhaupt muss doch, je?
Also nee, ich glaube, der hatte das zu einem Zeitpunkt schon gemacht.
Film nicht.
Nee, aber war das noch bei Moskau oder bei Goldfinger schon auch nicht mehr? Da war ja auch nirgendwo, wo er einen Drink hätte bestellt.
Ja, und später kam das wahrscheinlich dann mit
Moore.
Moore.
Lazenby hat es nicht gemacht, der hat keinen Wodka Martini bestellt.
Aber ist auch, glaube ich, nicht in allen Moore-Filmen. Darauf müssen wir achten, wenn wir demnächst über die Filme sprechen.
Also die Gesamtbewertung dieses Films, wir haben festgehalten, er ist homophob und er ist misogyn und er ist rassistisch.
Da
kommt einfach alles zusammen und auch wenn ich gesagt habe, er ist gut geschnitten und mir gefallen die Schauplätze, man kann das einfach nicht gutheißen. Der Humor in manchen Szenen rettet ihn auch nicht. Ich gebe ihm 2,5.
Denke ich auch. Also es ist irgendwie ein bemerkenswerter Film, der einiges über die Zeit sagt. Übrigens haben wir nicht gesagt, Guy Hamilton war seine erste Arbeit. Ne?
Hat er nicht Majesty's? Nee, es war Peter Hunt, der den
gedreht. Ja, Peter Hunt hat Majesty gemacht und wurde zu Unrecht, muss man sagen, abgesetzt. Und dann kam Guy Hamilton, der später die Roger Moores gemacht hat. Mhm. Also ist kompetent gefilmt und geschnitten. Aber es ist eine katastrophale Story und auch nicht sehr gut gespielt. Ja, 2,5. Ich würde sogar sagen 2. Man fühlt sich noch immer irgendwie gut unterhalten, aber man kann das einfach nicht fassen. Du hast es ja gesagt, es tanzt eine schwarze Tänzerin hinter Eisenstangen und verwandelt sich in einen Gorilla. Hey, wie war Las Vegas?
Ja, also Connery wird sich auf jeden Fall geärgert haben, für den Film zurückgekehrt zu sein. Man lebt nur zweimal, wäre der bessere Abgang gewesen. Andererseits hätte man sich Lazenby in dem Film auch nicht mehr vorstellen können. Vielleicht wäre das schon Roger Moore Bond gewesen. Oder vielleicht hätte es der erste Roger Moore Bond sein müssen.
Ja, das wäre aber auch ungünstig für Bond gewesen. Er kam dann ja für Live and Let Die und das wird unser nächster Film sein.
Guti, dann bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
Tschüss.